Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer bayerisch-tirolerischen Koproduktion. Mein Name ist Dr. Carlo Hasnerl. Ich bin Facharzt für plastische Chirurgie in Innsbruck. Und an meiner Seite sitzt
Astrid Tomczak aus München, nicht plastische Chirurgin, sondern eher verantwortlich für die betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Aspekte der ästhetischen Medizin.
Gemeinsam besprechen wir Themen in Sachen ästhetische Medizin, Sinnvolles und Unsinniges, das in unserem Bereich passiert. Und heute hast du, glaube ich, was ganz Unsinniges.
Ja, also was mich maximal echauffiert, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar geht es heute um das Thema Wimpernseherin.
Da kann ich mir vorstellen, da werden jetzt aber aufschreien und sagen, das ist aber gar nicht unsinnig. Ich liebe dieses Zeug.
Ja, und ich bin mir sicher, deine Patienten verwenden das auch gerne, oder?
Ja, ich sehe alles. Also ich sehe auch immer wieder angeklebte Wimpern. Das ist immer ein bisschen schwierig, gerade wenn man Lidkorrektur macht. Muss man dann höllisch aufpassen, dass nicht das ganze Werk dann irgendwie im Tupfer landet. Aber sonst, also da sehe ich alles und natürlich auch oft sehr erstaunlich lange Wimpern.
Ja, die nicht ganz natürlichen Ursprungs sind, vermutlich. Denn, und das wissen unsere Zuhörerinnen bestimmt, man kann ja dem Wimpernwachstum nachhelfen, indem man eben Wimpernwachstumssehern auf den Lidrand aufträgt. Und das ist ja seit vielen Jahren ein Dauerbrenner in der Kosmetik. Also gibt es in allen möglichen und unmöglichen Variationen. Aber in den Produkten, die eben am besten wirken, sind Hormone oder Hormonderivate enthalten.
Also muss man ein bisschen ausholen. Mhm. Die Geschichte hat ja so begonnen, da schmicke ich mich jetzt mit fremden Federn, aber ein bisschen Medizinisches muss ja auch weiter.
Natürlich.
Also man ist einmal draufgekommen, dass bei Glaukom-Patienten, das ist also der grüne Star, also das ist eine Erhöhung des Augeninnendruckes, die werden behandelt mit einem Prostaglandin-Derivat, also einem Hormon, das den Augeninnendruck senkt. Und wenn die Patienten über längere Zeit diese Augentropfen verwendet haben, dann sind sie nicht nur meistens blauäugig geworden, im wahrsten Sinne des Wortes, also die Iris hat sich verfärbt, aber es hat sich auch das Wimpernwachstum beschleunigt. Die haben plötzlich lange Wimpern bekommen.
Und Dichte. Dicht und lang.
Ja. Und also der Traum aller schönheitsbewussten Damen. Meistens beneiden sie die Herren. Also mein Sohn hat immer die schönsten Wimpern in der ganzen Familie. Aber es wird halt sehr, sehr danach gesucht und das gern genommen. Und dann ist man eben draufgekommen, mit diesen Glaukom-Produkten geht das. Und hat sie dann entsprechend modifiziert, dass sie sozusagen hauptsächlich für dieses Wimpernwachstum sozusagen wirksam sind. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Basis Prostaglandine sind.
Genau. Also da gibt es verschiedene Hormonkonstellationen sozusagen, aber die gehören alle zu den Prostaglandinen. Und wie wir wissen, Hormone haben eine Wirkung auf den Körper, steuern ganz viele Prozesse im Körper. Wenn man nur an die Pille denkt, Empfängnisverhütung sind ja auch Hormone. Und aus gutem Grund sind eigentlich hormonell ausgestattete Produkte in der Regel Arzneimittel. Einfach weil ein Arzt natürlich vorher drüber schauen sollte, soll die Patientin das nehmen, in welcher Dosierung soll sie das nehmen, wie lang soll sie das nehmen und spricht vielleicht irgendwas dagegen, warum sie es besser nicht nehmen sollte. Also
der Klassiker ist ja, es war immer schon so, selbst zu Zeiten, wo der Beipacktext noch halbwegs überschaubar war bei den Medikamenten, die Pille hat immer den mit Abstand längsten Beipacktext dabei gehabt, einfach weil dieses Hormon, das ist jetzt natürlich ein anderes Hormon, aber dieses Hormon überall eingreift, in die Blutgerinnung, in das Haarwachstum, in den Gesamtstoffwechsel, in den Fettspeicherhaushalt, ins Brustwachstum und. Und jedes Hormon ist nicht ganz spezifisch auf eine Körperstelle ausgerichtet, sondern wirkt mal quasi ubiquitär, also überall. Und genau das ist ja das Problem an der Geschichte.
Ganz genau, das ist das Problem. Wir haben also jetzt die Situation, dass wir seit vielen Jahren diese Hormone, Prostaglandine oder strukturähnlich heißt es so schön im Chemiedeutsch, also nicht genau Prostaglandin, sondern etwas, was verwandt ist, aber eben genau die gleiche Wirkung hat, in diesen Wimpernsehern enthalten ist. Und die werden ja sehr breit eingesetzt. Und in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, gibt es ja die Möglichkeit, dass sozusagen Produkte, die am Markt verkauft werden, entweder vom Wettbewerber oder von entsprechenden Aufsichtsbehörden, bei uns ist das das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, nochmal bewertet werden. Das heißt, ich, Astrid Tomczak, bringe jetzt ein Produkt auf den Markt, sagt, das ist ein Kosmetikprodukt und du hast ein anderes Produkt, das vielleicht mit mir im Wettbewerb steht und willst auch auf den Markt kommen und sagst, nee, das Produkt von der Astrid ist kein Kosmetikprodukt, das ist ein Arzneimittel. Und dann kann man sich darüber streiten. Das funktioniert meistens in so einem Abmahnverfahren. Und wenn man sich da nicht einig wird, sprich einer gibt nach, der Klügere oder der, der es besser weiß, dann landet man meistens vor Gericht. Und dann muss das Gericht entscheiden. Wenn das nicht der Wettbewerber ist, kann es eben das Amt sein. Und so war es jetzt in diesem Fall mit den Wimpernsehern. Da hat also dieses erwähnte Bundesamt für Medizinprodukte und Arzneimittel gesagt, nein, lieber Hersteller, dein Wimpernserum ist kein Kosmetikprodukt. Das hat ein gewisses Risikoprofil, eben weil diese Hormone drin sind. Und wir sehen, das muss ein Arzneimittel sein. Ja? Arzneimittel heißt ja immer, dass es einem kontrollierten Herstellprozess unterliegt, dass geprüft wird, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was kann für Nebenwirkungen auftreten und so weiter und so fort. Und der Hersteller war bei der Überzeugung, nein, es ist ein Kosmetikprodukt. Man hat sich also nicht einigen können. Und dann kam es, wie es kommen musste. Es ging also ans Gericht. Nur unser deutsches Gericht war mit der Frage auch unsicher, sagen wir mal so, und hat dann den EuGH gefragt. Der EuGH ist der Europäische Gerichtshof und das ist sozusagen die letzte Instanz. Also wenn man gar nicht mehr weiter weiß und in die Kirche gehen hilft auch nicht, dann geht man zum EuGH und fragt danach. Und das hat das Verwaltungsgericht Köln gemacht. Und hat also den EuGH gefragt, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Wir haben hier ein Produkt, das ist als Kosmetik auf dem Markt, das wird ganz viel angewendet. Und aber es hat einen arzneilich wirksamen Bestandteil, nämlich diese Hormone. Und wir fürchten und wissen, dass diese Hormone bei dauerhafter Anwendung Nebenwirkungen haben, die nicht unwesentlich sind. Ist es ein Arzneimittel oder kann es ein Kosmetikprodukt sein?
Mal kurz auf die Nebenwirkungen ein.
Sehr gerne, bitte.
Ja, also da müssen wir uns ergänzen. So
Ja.
ganz firm bin ich da jetzt auch nicht. Aber was ich weiß, ist eben diese Verfärbung der Iris, was jetzt vielleicht eher nur optisch ist. Das weiß ich nicht, inwieweit das
Ja.
Sehstärke beeinflusst. Aber was auch noch ein Punkt ist, das Augenhöhlenfettgewebe, also das Fettgewebe, in dem das Auge gelagert ist, schrumpft, das nimmt ab. Ein Prozess, der an und für sich ja immer abläuft, also sein Teil des Alterungsprozesses, der wird jetzt also zusätzlich beschleunigt. Das heißt, du hast dann praktisch auf der einen Seite die Verbesserung, die Verlängerung der Wimpern, auf der anderen Seite sacken deine Augen immer weiter in die Höhlen hinein und im Endeffekt ist dann praktisch das eine Problem mit dem anderen quasi gelöst, das kann es nicht sein. Ja. Und dann gibt es eben noch die Frage, wirkt das Medikament dann noch, wenn man mal wirklich ein Glaukom bekommt, oder?
Genau, das ist eben das Problem. Und da gibt es auch schon eine andere Behördenmeinung dazu. Also seit 2017 warnt also das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Gesundheitsschutz und Pflege ausdrücklich vor den Wirkungen, vor den Negativwirkungen von diesen Wimpernsehern und sagt eben, wir wissen, da war jetzt keine Studienangabe, aber man kann das immer noch nachlesen, das ist immer noch online, dass eben die Wirkung von Glaukom-Medikamenten herabgesetzt wird, wenn diese Wimpernwachstumsseren über Jahre angewendet werden. Und da ist jetzt wieder die Frage zurück an den Medizinern. Wo siehst du da ein Problem? Also ich denke, es ist ein Problem, wenn ein Medikament nicht mehr wirkt und ich habe ein Glaukom.
Nein, ich finde das absolut kritisch. Ja, meine Glaukom ist jetzt nicht eine Bagatellerkrankung, sondern die geht ja dann auch auf die Sehstärke und nichts ist schlimmer im Auge wie ein Überdruck. Ja. Man muss alle Optionen zur Verfügung haben, um das zu behandeln. Und wenn einem dann sowas wichtig ist wie eben die Prostaglandine oder deren Derivate, die den Augeninnendruck senken, eben abhanden kommt, dann kann das wirklich fatale Folgen haben. Ja. Also man schränkt seine therapeutische Möglichkeiten massiv ein. Und das darf nicht sein, nur dass man ein bisschen längere, dichtere Wimpern hat.
Ja.
Also da stimmt einfach die Relation nicht. Das Risiko auf der einen Seite und praktisch das, was man erreicht, damit auf der anderen Seite, das steht in keinem Verhältnis. Aber es ist halt so, wie es immer ist, oder? Ich meine, man freut sich über was, man möchte das haben, man will das präsentieren können. Und könnte ja sein, dass nichts passiert. Ja, natürlich, aber das ist die falsche Einstellung.
Ja.
Besonders im medizinischen Bereich.
Ja, das glaube ich eben auch. Und das ist halt etwas natürlich, was gern vergessen wird, vielleicht auch verdrängt wird. Ich vergleiche es so ein bisschen mit dem Rauchen. Wir haben jetzt keine Raucher hier, oder? Bei den Zuhörern? Nein?
Nein, gibt es
Ja,
sicher.
ganz
Unsere
sicher gar
Türen
keine.
sind
Nein, wir rauchen
absolut
alle nicht.
rauchfrei.
Okay, sehr gut,
Absolut rauchfrei.
sehr gut. Dann darf ich das jetzt sagen, das Beispiel. Also, naja, es ist ja so, man weiß, Rauchen hat gesundheitsschädliche Wirkungen. Trotzdem, natürlich, wer überzeugter Raucher ist, der wird nicht darauf verzichten, vermutlich. Und mit den Wimpernwachstumsserien ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein Suchteffekt, aber man gewöhnt sich natürlich dran, man findet es schön, man möchte das weiterführen und dann gehen die Jahre ins Land und dann hat man eben eventuell diese negativen Aspekte, nämlich dass das Medikament nicht mehr wirkt, wenn man es braucht. Oder eben auch, dass dieser Alterungsprozess oder das Baufett, dieser Baufettabbau forciert wird. Und es gibt ja in diesen Packungsbeilagen, wenn man die aufmerksam liest, von den Wimpernserien auch genau aus diesem Grund zum Beispiel den Hinweis, dass man das bitte nicht für die Augenbrauen verwenden soll. Weil da ist ja auch ein kleines Fettdepot dahinter. Und wenn man das natürlich zum Abbauen bringt, dann pup, passiert eins,
Genau.
dann fallen die Brauen nach unten. Und das ist auch gar nicht so hübsch, gell?
Kurzer Rückblick auf unsere Folge von 2 Wochen, ja, da wo wir über die Ligamente gesprochen haben und eben dadurch, dass durch den Volumensverlust die sich diese Ligamente, die quasi unser Gesicht in Form halten, dann lockern. Und genau das passiert da. Ja,
Ja.
also Fettgewebe unter den Augenbrauen geht zurück, das Ligament hat nicht mehr die Spannung, weil einfach das Volumen dahinter fehlt und die Augenbraue sackt runter.
Ja, genau. Also deshalb sollte man eben die Wimpernwachstumsserien nie im Bereich der Augenbrauen anwenden und darauf weisen die meisten Hersteller eben auch explizit im Beipackzettel, Beipackzettel hin. Dann noch auch in Bezug auf unsere letzte Folge, wir hatten ja so über die Unterspritzung der Tränenrinne gesprochen, ja, weil da ging es ja um das Thema Schatten, also dunkle Augenringe. Und auch das kann tatsächlich eine Nebenwirkung dieser Wimpernwachstumsserien sein. Also auch, dass sich die Haut ums Auge sozusagen farblich verändert. Also es ist eine ganze Reihe, wenn man so mal genauer reinleuchtet in das Thema an möglichen Nebenwirkungen, die zum Teil natürlich jetzt ästhetisch sind, aber zum Teil auch wirklich ernsthaft medizinisch. Und deshalb ist die Frage natürlich schon berechtigt gewesen, die das Verwaltungsgericht in Köln an den EuGH gestellt hat und gesagt hat, okay, also was ist denn jetzt eigentlich Butter bei die Fische? Wir wollen jetzt wissen, ist es ein Arzneimittel oder ist es ein Kosmetikprodukt? Und der EuGH hat ein bisschen spöttisch jetzt in seiner unendlichen Weisheit entschieden, ich nehme es mal vorweg, es ist ein Kosmetikprodukt. Und was mich tatsächlich umgehauen hat, ist die Begründung. Man kann ja für alles gute Gründe finden, Pro und Contra, so ist unsere Welt gestrickt. Aber die Gründe kann ich einfach nicht gelten lassen. Und der Grund ist, es ist kein Arzneimittel, weil es keine gesundheitsschädlichen Wirkungen hat. Beziehungsweise weil es nur, also und weil es nur das Aussehen, das gute Aussehen fördert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da haben wir jetzt irgendwie einen ganz wesentlichen Teil, haben wir jetzt verpasst in Brüssel. Nämlich genau das, was wir jetzt eben ja sehr ausführlich besprochen haben. Also tatsächlich, es gibt diese gesundheitsschädlichen Wirkungen, die wurden in diesem Urteil überhaupt nicht beleuchtet, vergessen, keine Ahnung. Das ist so dieses Primat des Rechts, ja, wenn man die armen Mediziner nämlich nicht hört,
ja,
die da schon was hätten dazu sagen können, ist es unverständlich.
Ja, es ist auch unwahrscheinlich. Aus meinen Augen ist es einfach so ganz, ganz anders, weil wir haben so viele Auflagen und neue Gesetze und Richtlinien und noch ein Informationsblatt und noch was, alles zum Schutze unserer Patienten. Und plötzlich ist es eigentlich, geht es da eigentlich nur darum, kann die Kosmetikbranche das weiter produzieren oder nicht? Dass es keine gesundheitlichen Schäden gibt, stimmen, das stimmt einfach nicht. Ja? Und da wird mit zweierlei Maß gemessen in meinen Augen. Mhm. Also das ist wirklich ganz, das hat mich auch sehr, sehr erstaunt, ja. Sagen wir es einmal vorsichtig.
Also du verstehst meine...
Ich verstehe dich.
Ja, ganz genau. Und das Interessante ist ja, ich verfolge dieses Thema Wimpernwachstumsseren schon sehr viele Jahre. Also schon länger als 2017, nicht und auch schon gar nicht erst seit dieses EuGH-Urteil ergangen ist, weil ich das eben so ein ganz spannendes Grenzprodukt finde. Und so Abgrenzungen zwischen was ist Arzneimittel und was ist Kosmetik, das ist ja so ein Dauerbrenner im Pharmarecht. Also das ist ja nicht das einzige Beispiel, was wir da haben. Ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Aber es passt halt gut in unseren Bereich, deshalb sprechen wir jetzt auch heute drüber. Und ich habe auch verfolgt, dass eben bestimmte europäische Länder schon vor langem Verbote ausgesprochen haben für diese Kosmetikseren, die eben diese Prostaglandine oder Derivate enthalten. Ja. Genau aus dem Grund. Und jetzt ist eben der EuGH als Dach über allem und sagt, nee, Salto rückwärts, es ist ein Kosmetikprodukt. Und das, ich finde es eben auch aus Patientenschutzgründen wirklich sehr unerquicklich, dass so entschieden wurde. Denn wenn wir überlegen, gerade Deutschland sollte es einfach besser wissen. Warum haben wir das Arzneimittelrecht so wie wir es heute haben? Warum? Weil es diesen ganz großen Kontergan-Skandal gab.
Ja.
Vorher gab es kein kodifiziertes Arzneimittelrecht, wie wir das heute kennen. Und da hat man gesagt, wir brauchen Risikoanalyse. Wir müssen nachweisen, was sind die Nebenwirkungen, wie häufig treten die auf. Das ist alles ein kontrollierter Prozess, der dazu führt, dass wir möglichst sichere Produkte dann am Ende des Tages in den Händen halten. Und trotzdem gibt es ja noch genug Arzneimittelnebenwirkungen, eben weil man nicht immer an alles denken kann, weil es einfach, weil wir auch lernen, wenn die Produkte auf dem Markt sind.
Ganz kurz noch einmal, so wie der EuGH, Salto rückwärts, weil Contergan wird vielen nichts mehr sagen.
Ja.
Das war Schmerzmittel, das als das überdrüber Schmerzmittel, völlig nebenwirkungsfrei und so weiter, in den 60er Jahren, glaube ich, war das, auf den Markt gekommen ist. Und es wurde auch speziell, glaube ich, sogar Schwangeren angeboten, damit sie einfach ihre Beschwerden während der Schwangerschaft unter Kontrolle halten können und kein Risiko mit Blutungen und so weiter haben, wie es zum Beispiel bei Acetylsalicylsäure oder ähnlichem der Fall ist. Und was rauskommen ist, ist eine ganze Serie an missgebildeten Kindern.
Mhm.
Mit besonders in den Extremitäten,
arme Beine
ist da, sind da viele Missbildungen aufgetreten, bis man dann draufgekommen ist, dass dieses Medikament einen Wirkstoff enthält, der wirklich teratogen, also schädlich für das nicht geborene Leben ist. Und deshalb hat man dann eben wirklich, das war ein Riesenskandal, hat viele Köpfe sind gerollt, aber das nützt den behinderten Kindern natürlich nichts. Das hätte man schon vorher machen müssen und hat daraus Gott sei Dank eben die Lehre gezogen und eben quasi dieses Amt und diese Kontrolle über die Arzneimittel eingeführt.
Ja.
Aber es muss ja nicht immer sein, dass man erst dann reagiert, wenn was passiert.
Ganz genau, ganz genau. Und wie du sagst, es gibt ja sehr, sehr viele Vorschriften, wenn wir an den Brustimplantatskandal denken. PIP Implantate, ja. Also das, klar, das war kriminelle Energie. Da hilft auch kein Gesetz dagegen, aber es hat das Bewusstsein geschärft, dass man eben auch Medizinprodukte besser kontrollieren muss, dass man mehr klinische Daten braucht, dass man da einfach einen neuen Sicherheitsaspekt mit reinbringt. Und also das hat der Gesetzgeber erkannt und jetzt die Rechtsprechung hat da für mich eine totale Fehlleistung jetzt erbracht. Also ich bin weit davon entfernt, für eine Verbotskultur zu werben. Überhaupt nicht, gar nicht. Also es ist viel einfach Eigenverantwortung, gesunder Menschenverstand. Wir brauchen nicht für alles und jedes eine Regel. Aber das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen und die ist ja nur einmalig gegeben, weil wie gesagt, über dem EuGH kommt nichts mehr. Das war jetzt das Ende der Fahnenstange. Ja, also eben da mal ein klares Signal zu setzen.
Ja, und das Thema ist ja nicht, man soll das ja nicht verbieten,
Ja.
aber man muss es regulieren.
Genau.
Und da ist nämlich ein Punkt auch, den du bei unserer gemeinsamen Podcast-Serie in der Staffel 1 schon erwähnt hast, die Produkte, die aus dem Ausland kommen, die einfach keiner Kontrolle unterliegen. Ein Kosmetikprodukt aus Asien kann jetzt einen Wirkstoff enthalten, der wesentlich höher vorhanden ist, als es in einem unbedenklichen Bereich sozusagen vorhanden sein darf. Und dann, und das kontrolliert ja auch keiner. Und da hilft uns nur eben, wenn das ein Medizinprodukt ist, weil dann haben wir es zumindest
Zumindest ein Medizinprodukt, ja.
halbwegs unter Kontrolle.
Ja.
Ja. Und ein Kosmetikprodukt, da ist jeder Spielraum möglich.
Ja, ganz genau. Und es.
Also es geht noch einmal, es geht nicht ums Verbieten, es geht ums Kontrollieren
Ja.
im Sinne der Patienten oder der Kunden.
Genau. Was ich auch vermute, ist tatsächlich, dass viele Anwenderinnen sich dieser Risiken gar nicht bewusst sind. Denn sind wir uns ganz ehrlich, wenn wir ein Kosmetikprodukt anwenden, wer liest denn da die Packungsbeilage oder in welcher Packungsbeilage stehen denn diese Dinge, die wir jetzt gerade über Wimpernwachstumsserien besprochen haben? Also in einem Arzneimittel müssten sie erwähnt werden. Also das sind ja alles so kleine Bausteine, sage ich mal, die dieses Sicherheitsnetz aufspannen, das wir jetzt in dem Fall meiner Ansicht nach gebraucht hätten. Und ja, deshalb bin ich da wirklich sehr traurig drüber. Also es ist und auch wütend.
Ja, ich werde dich trösten.
Das ist
Ich hoffe, bis zur
eine
nächsten
gute.
Folge geht es dann wieder gemeinsam besser. Aber ich
Ja.
bin da ganz bei dir. Also sonst wird alles totreguliert und da plötzlich gehen alle Türen auf. Also das ist schon sehr unverständlich und war uns wirklich jetzt einen Podcast wert, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Wir freuen uns schon auf die Reaktionen. Wir sind da ganz offen. Das ist sicher ein Thema, das kann ganz heiß diskutiert werden, wird es wahrscheinlich auch. Und wir werden darüber berichten, was uns da alles zugespielt wurde. Am einfachsten geht es über podcast@excellentbeauty.com, aber auch über verschiedene andere Kanäle. Instagram kann man uns sehr gut erreichen. Sprachnachrichten kann man auch schicken, so viel ich weiß, über Anchor,
Ja,
wenn mir nicht alles täuscht. Also
genau.
bitte meldet euch, sagt uns, was ihr darüber denkt. Wir werden das dann zusammenfassen und in unserer persönlichen Meinung natürlich färben. Nein, das tun wir nicht. Nein, wir sind da ganz neutral.
Ja.
Aber ob ihr unserer Meinung seid oder ob ihr findet, dass der EuGH recht hat, das wäre ganz interessant. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal bei Wahre Schönheit.
Vielen Dank.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin.